Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Präsentiert vom Rotonda Business Club und Jung. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit dabei seid.
Hallo Anna.
Hallo Nathalie. Mein Name ist Anna Sebizek, ich bin von Jung.
Und mein Name ist Nathalie Bräuninger, ich bin vom Rotonda Business Club. Und gegenüber von uns sitzt Friederike Krinn. Sie ist Architektin, Stadtgestalterin und leidenschaftliche Möglichmacherin. Sie leitet den Standort der Landmarken in Frankfurt und steht für eine Stadtentwicklung, die gemeinwohlorientiert, nachhaltig und mutig ist. Was das genau für Sie bedeutet, das wollen wir gleich besprechen. Herzlich willkommen, liebe Friederike.
Vielen lieben Dank euch beiden. Schön, dass ich da sein darf. Herzlich willkommen. Friederike, wir haben dir eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet. Und sind ganz gespannt, etwas mehr über dich zu erfahren. Kaffee oder Tee?
Tee. Was war dein erster Berufswunsch als Kind?
Seiltänzerin.
Ist daraus irgendwas geworden?
Nein. Ich habe dann später Ballett gemacht.
Okay,
außergewöhnlich. Haben wir auch noch nicht gehört. Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch?
Für Polina.
Dein Lieblingsort in Frankfurt?
Sachsenhausen, Schweizer Straße.
Komma, weil?
Das war der erste Ort oder so die erste Ecke, die für mich zu Hause war, als ich vor 4 Jahren nach Frankfurt gezogen bin. War meine erste Wohnung in Sachsenhausen. Das hat was Dörfliches, obwohl es total urban ist. Das mochte ich immer sehr.
Was darf in deinem Arbeitsalltag nie fehlen?
Raum für eine kurze Pause, für ein kurzes Innehalten und mal kurz schauen, ob man auf dem richtigen Track ist.
Ich habe auch gelernt, je stressiger man ist, desto mehr muss man eigentlich Pausen machen.
Das passt schon ganz gut zu unserer nächsten Frage. Gibt es ein Motto oder einen Leitsatz, der dich begleitet?
Ja, tatsächlich. Wer loslässt, hat die Hände frei.
Das muss ich mir aufschreiben. Das wird dann der Teaser für LinkedIn.
Okay.
Gibt es eine Person, mit der du dich gerne mal zum Abendessen treffen würdest, wenn du es dir aussuchen könntest?
Boah, bestimmt ganz viele, wenn ich in Ruhe drüber nachdenken würde. Welt ist voller Möglichkeiten. Wahrscheinlich Verena Pauster.
Friederike, wir hatten es gerade schon im Vorgespräch, das Thema. Du bist ja ursprünglich Architektin und hast Architektur studiert. Was würdest du sagen, wie hat dich dein Werdegang als Architektin geprägt? Und was hat dich dann auch letztendlich zu Landmarken gebracht?
Ich fand an der Architektur auch schon früh, also nicht direkt nach dem Wunsch, Seiltänzerin zu werden, aber eigentlich schon in der Schule war für mich klar, dass ich was machen will, mit dem man gestalten kann. Und den Wunsch habe ich auch immer noch oder auch so das Bedürfnis. Das hat sich sicher ein bisschen verändert, was das Gestalten ist, weil ich dann, sag ich mal, mit dem Architekturstudium, dann bin ich nach München gegangen und dann habe ich auch verschiedene Jobs in Architekturbüros gehabt, die sehr, sehr anders an das Thema oder unterschiedlich an das Thema rangegangen sind. Und für mich war eigentlich dann irgendwann so die Erkenntnis, okay, wo ist eigentlich der große Hebel? Gestaltungsspielraum, früh Ideen mit einzubringen, auch Ideen zu diskutieren, was ist jetzt für einen Ort oder für eine Stadt das Beste. Und das war für mich dann die Grundlage dafür, auch nochmal BWL zu studieren und auf die Projektentwickler, also auf die Bauherrenseite zu gehen, weil das für mich damals nochmal mehr Hebel, nochmal mehr Wirkungskraft impliziert hat. Und das würde ich auch heute immer noch sagen, also ich hoffe, die Architekten verstehen das nicht falsch, aber dass eben da sehr grundsätzlich natürlich auch schon Themen diskutiert werden. Da spielt dann das Thema Gestaltung, Fassade und Co. vielleicht noch im Ersten noch nicht so viel Rolle, aber so die grundsätzlichen Fragen, was ist jetzt das Richtige für eine Stadt, was soll hier perspektivisch passieren, also die sehr strategischen Fragen der Projektentwicklung. Und das hat mich total gereizt. Und dann habe ich mich zum Ende meines BWL-Studiums, meines Masters bei Landmarken beworben.
Das heißt, so ein BWL-Schwerpunkt im normalen Architekturstudium wäre schon ganz sinnig.
Total. Ich habe das als Wahlfach in München damals gewählt. Und das war, da gab es in München die Unternehmertum, die hat das Angebot. Das war im Studium so ein super, so wie so ein kleiner Nukleus, der so gepflanzt wurde und so danach, ich habe auch in der Zeit, also zwischen dem Architekturstudium, zwischen meinem Diplom und dem Master gearbeitet da war für mich klar, ich will gar nicht sagen, wo ich hin zurück will, aber wo ich wieder anknüpfe, um irgendwie so mich da weiterzuentwickeln oder das, was ich halt eben machen will, noch stärker in den Fokus zu nehmen. Und was ich auch total toll an der Immobilie finde, ist, dass es eben auch eine Asset-Klasse, eine Wertanlage ist, die ganz unterschiedliche Stakeholder glücklich macht, sage ich mal. Also neben einer wirtschaftlichen Rendite eben auch eine soziale Rendite zu haben, einen Wert für die Stadt zu schaffen und eben auch damit ganz anders zu sein als eine zum Beispiel Aktie oder Bond oder Bitcoins. Das finde ich ist auch einfach ein aus meiner Perspektive sehr schöner, ich will gar nicht sagen Nebeneffekt von Immobilien.
Die Architektur und die Haltung, die man hat als Architektin, inwiefern spielt das jetzt eine Rolle in der täglichen Arbeit?
Es spielt immer noch eine Rolle. Jetzt bin ich inzwischen ja nicht mehr selber projektleitend auch tätig und habe das auch nur eine Zeit lang gemacht. Das ist nicht mehr so präsenter Teil wie in der Zeit, in der ich selber Projektleitung auch war. Und trotzdem hat das immer noch, wenn ich mit den Kollegen auf Projekte schaue, wenn wir B-Pläne machen, wenn wir die Architekten aussuchen, Wettbewerbe machen, dann ist das super präsent, sich auch zu überlegen, okay, wer könnte denn gute Ideen mit einbringen, wer hat vielleicht auch eine Art von Zukunftsorientierung, wie wir uns die für ein Projekt wünschen. Also wir versuchen dann schon so Matchmaking zu machen zwischen potenziellen oder zwischen Projekt und Architekt. Aber es ist nicht so, dass es der Standard ist, dass ich in Grundrissen mitarbeite, aber passiert trotzdem natürlich.
Aber die Herangehensweise und die Denkweise, ne, und das Verständnis von Stadt und so, ne?
Ja, und auch wenn du jetzt nicht mehr direkt in der Planung steckst oder eben auch keine Projektleitung mehr übernimmst, hast du ja oder kannst du ja eigentlich jetzt genau das machen, was du auch damals machen wolltest, würde ich sagen. Also bist jetzt seit 4 Jahren hier in Frankfurt, hast du gerade schon angesprochen, hast den Standort oder wenn wir Standort nennen wollen, damals so aufgebaut, hast jetzt die Leitung mittlerweile inne. Wie fühlt sich das an für dich, gerade eine Stadt mit so viel Dynamik wie Frankfurt mitgestalten zu dürfen oder eben auch natürlich das Umland?
Das fühlt sich gar nicht so groß an, wie es sich anhört, wenn es jemand anderes sagt. Weil das so selbstverständlich ist und weil ich da, glaube ich, auch so die Chance hatte, total selbstverständlich mitzuwachsen, so auch in meinem Werdegang in der Landmarken. Und das ist total schön, dass man irgendwie das kombinieren kann, sich irgendwie selber weiterzuentwickeln und aber eben auch trotzdem immer neue Themen mit zu übernehmen. Und bevor ich nach Frankfurt gekommen bin, hatte ich den Bonner Standort auch mit der Landmarken aufgebaut. Und das hat ja so eine gewisse Logik, dann irgendwie auch neu in eine Stadt zu kommen, sich auch anzuschauen, mit wem geht man essen oder wen lernt man kennen. Einfach auch, um so ein bisschen reinzukommen und reinzuhören, was für die Stadt wichtig ist. Also da hat ja schon jede Stadt nicht nur die Verwaltung, sondern auch so eine Stadtgesellschaft oder so eine Dynamik ihre eigene. Und das würde ich sagen, ist in Frankfurt sicher auch nochmal besonderer, weil hier diese Themen noch präsenter an unterschiedlichen Stakeholdern hängen. Ne? Also sehr investorenorientiert, natürlich auch in vielen Fällen mehr als in anderen Städten, zumindest vordergründig mehr als in anderen Städten. Ja, das macht viel Spaß, wenn man irgendwie weiß, da gibt es irgendwie Potenziale, auf die man mit einwirken kann. Und genau.
Ist das, wenn man in eine fremde Stadt kommt, so ähnlich wie wenn man in ein fremdes Büro kommt und dann nochmal, also so der Blick von, diesen frischen Blick von außen hat, dass man vielleicht, wenn du sagst, ich musste dann Leute kennenlernen und schauen, was die Städte so, was denen ihre Themen sind, ist ja eigentlich total spannend.
Ist total spannend, finde ich auch, weil das einfach so viel Chance und so viel Potenzial hat. Ich glaube, von außen zu kommen, ermöglicht immer die Tatsache, was zu sehen, was die schon lange drin sind, nicht sehen. Das ist ja auch, glaube ich, im Job irgendwie so. Ich habe gerade versucht, mich zurückzuerinnern. Ich bin ja jetzt seit 10 Jahren bei einer Landmarken. Ich will nicht sagen, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber doch, ich kann mich dran erinnern. Und ja, dieses eine Stadt kennenlernen, die Menschen kennenlernen, das ist schon total schön und macht auch viel Spaß. Trotzdem gibt es, glaube ich, so gewisse Systematiken, von denen ich behaupten würde, viele Sachen sind stadtspezifisch, aber es gibt schon auch viele Themen, von denen man sagen kann, okay, da lohnt es sich, so gewisse Grundzüge irgendwie in verschiedene Stadtentwicklungsthemen mit aufzunehmen. Also gerade was so Prozesse angeht. Jetzt bin ich ja auch an unterschiedlichen Standorten unterwegs und ganz oft treiben dann sowohl die Städte als auch uns ähnliche Themen um.
Gab es damals einen besonderen Grund, dass ihr nach Frankfurt gegangen seid?
Mhm. Wir hatten, sage ich mal, von Aachen aus dann angefangen, Bonn aufzubauen. Und dann sind wir immer weiter eigentlich Richtung Rheinland-Pfalz und Hessen gegangen mit unseren Akquisitionen oder mit den Projekten, die wir uns angeschaut haben. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, das macht total Sinn, das auch aus Frankfurt herauszumachen, weil hier genau das passiert, was ich vorhin angesprochen habe. Hier kommen halt eben ganz, ganz viele Akteure auf sehr kleiner Fläche zusammen. Und das heißt, wir haben gesagt, okay, wenn wir das ernst meinen, als Landmarken hier auch aktiv zu werden und so den Radius zu erweitern, dann macht das total Sinn, auch vor Ort zu sein, weil am Ende des Tages die Projektentwicklung ein Geschäft ist, was auch sehr auf Vertrauen basiert und das Vorortsein einfach einen sehr, sehr großen Unterschied macht. Und wir haben für uns mal geprägt, wir sind gekommen, um zu bleiben. Also auch mit der Idee, dass wir uns nachhaltig engagieren wollen und nicht für einzelne Projekte, sondern halt eben für eine Reihe an Projekten in die Stadt oder in die Region kommen wollen. Und genau, von Frankfurt aus schauen wir uns eben auch die B-Städte an, das, was auch die DNA der Landmarken einfach so die letzten Jahre waren, aber eben auch Frankfurt und größere Projekte, kleinere Projekte, genau.
Jetzt kommen Nathalie und ich ja beide, sag ich mal, aus dem Kölner Umfeld irgendwo, Kölner Umland, sehen uns ja auch häufig in Köln. Wir möchten natürlich heute hier auch mehr über Frankfurt erfahren, hier reinkommen in die Themen vor Ort. Gibt es spezielle Projekte oder ein spezielles Projekt, worüber du uns vielleicht was erzählen magst, was euch hier in der Region gerade beschäftigt?
Gerne, ja. Ich würde sagen, mein Lieblingsprojekt hier in der Region, vielleicht machen wir das so, ist eins, das meine Kollegin Christine Rumpf, mit der ich die Niederlassung hier leite, mit meinem Kollegen zusammen machen. Das heißt, es ist die Augusta in Mannheim. Das ist eine ehemalige Bankenzentrale mit knapp 30.000 Quadratmeter und eben ein Refurbishment, was ganz, ganz viele Themen abdeckt, sowohl gerade Entwicklungen sind, die wir in Zukunft auch total sehen werden, egal ob jetzt von Planerseite als auch von Investorenseite. Das heißt, große Bestände, laufende Mietverträge, Umbauten im Bestand und einfach die Idee, was man mit diesen Orten macht. Und halt aber darüber stehend auch die Idee, mit einem Projekt positiv auch auf das Umfeld einzuwirken. Und das ist total spannend und schön. Viel Arbeit. Das darf man ja auch irgendwie nicht vergessen, dass die Bestände mindestens genauso aufwendig sind oder auf jeden Fall auch nochmal komplexer als die Neubauprojektentwicklung, weil sie halt nicht so einer ganz starren Logik entsprechen, was eigentlich passiert. Und also Logik oder auch Reihenfolge und auch viel improvisiert werden muss, darf.
Ist ja ganz schön eigentlich, ne?
Ja.
Wie viel Prozent Neubaubestand habt ihr an Projekten?
Wir haben deutlich mehr Bestände als Neubauten. Mindestens 60-40 Tendenz steigend. Also 60 Refurbishment, 40 Neubauten. Und ich würde für die Zukunft prognostizieren, dass sich das signifikant nochmal zugunsten der Bestände verändert.
Du hast gerade gesagt, ihr dürft euch damit befassen, was ich eine total tolle Ausdrucksweise dafür finde. Trotzdem, wenn wir es, ja, nennen wir es mal Herausforderungen, positive Herausforderungen im Bestand. Was würdest du sagen, sind das so die größten Themen im Vergleich zum Neubau?
Die Kategorie Unvorhergesehenes, auf jeden Fall, würde ich sagen. Dann das, was ich vorhin angesprochen habe, dass es eben nicht einer ganz klaren Logik folgt. Ich gebe es zur Baugenehmigung und ich suche in der Zeit schon einen Mieter und dann vermiete ich und dann baue ich das, was ich mir vorstelle und was der Mieter sich vorstellt, sondern eigentlich die Tatsache, dass man auf der einen Seite die Chance hat, kurzfristig auf den Mietmarkt zu reagieren, aber man gar nicht so genau zwingend weiß, ob oder was die Immobilie abbilden kann. Damit meine ich jetzt nicht in Grundrissen, sondern auch technisch. Ne? Also sich irgendwie auch überhaupt erstmal auf den aktuellen Stand, was steht eigentlich vor mir, schlau zu machen, ist bei Beständen viel, viel umfangreicher und ist auch bei den Ankäufen in Zukunft viel komplexer als natürlich jetzt, wenn man ein Grundstück ankauft oder eine Immobilie, die man abreißen möchte.
Meinst du, dafür braucht es Mut oder würdest du sagen, es geht gar nicht mehr anders?
Ich glaube, es geht gar nicht mehr anders. Dass das aber nicht ganz einfach ist, auf jeden Fall schon. Also das macht Ankäufe schon komplexer und länger. Ist nicht der einzige Grund, weswegen Ankäufe gerade länger brauchen. Einer ist ja auch so die allgemeine allgemeine Situation, in der wir gerade sind, aber ist auf jeden Fall auch einer der Punkte, dass natürlich ich mich viel mehr in die Immobilie reinfuchsen muss oder in das, was ich an Daten habe oder auch eben nicht habe. Das wäre die größere Herausforderung, da die Risiken dann einzuwerten, dass das viel signifikanter ist eigentlich.
Kannst du ein konkreteres Beispiel nennen?
Ja, also ganz, das es geht von, welche Materialien sind verbaut, ist da Asbest drin, bis hin zu, gibt es eine Gebäudeleittechnik, wie ist die Immobilie technisch überhaupt ausgestattet? Das sind also so Fragen, die kann man alle klären, aber das ist selten so, dass das super sauber dokumentiert ist. Also bei den Sachen, die, wo man jetzt, sag ich mal, mehr Handlungsspielraum dann auch im Refurbishment hat.
Bildet das dann auch eine Grundlage für eure Neubauten? Also du hast ja schon gesagt, das ist der geringere Teil, aber ja, gibt euch das im Endeffekt dann auch Ansätze für den Neubau mit, dass ihr sagt, da machen wir jetzt alles besser, da brauchen wir auf jeden Fall die Datengrundlage, um sie in der Zukunft zu haben?
Ich glaube, das ist schon grundsätzlich nochmal eine andere Herangehensweise. Es gibt sicher Themen, wo wir im Bestand Dinge anders abschichten, als wir sie im Neubau machen würden, weil man manchmal im Bestand auch wiederum, das ist auch schön, mit wenig ganz viel rausholen kann. Und im Neubau, ja, fängt man halt bei null auf der grünen Wiese an. Aber klar, dass wir gegenseitig, sage ich mal, da, also gegenseitig ist jetzt so, als würden die einen das machen, die anderen das. Das ist nicht so. Dass wir da lernen aus den unterschiedlichen Bereichen und das zusammenführen, auf jeden Fall, klar.
Lass uns mal über Beteiligungsprozesse sprechen. Wenn ihr Quartiersentwicklung macht, wie gelingt es euch da, die möglichst alle mit einzuholen? Holt ihr alle mit ein und wie funktionieren da die Prozesse?
Das ist auf jeden Fall unser Anspruch. Und wir, das sieht man, glaube ich, auch daran, dass wir ein kleines Team haben, das das macht, dass sich mit Quartiersentwicklung, Beteiligungsprozessen und auch, es gibt ja auch die Studie, die unter anderem der Jens Keiterling mitgeschrieben hat, zum Thema gemeinsam wirken mit dem ULI zusammen, die genau diese Themen auch nochmal mit aufnimmt, aber eben auch bei uns intern zu sagen, okay, wir machen Beteiligungsprozesse, wir machen Informationsprozesse, wir fragen auch nicht nur die Erwachsenen, sondern wir fragen auch die Kinder. Also wir fragen auch die nächste Generation, die Quartiere nutzt, weil gerade das ja auch eine sehr zukunftsgerichtete, nach vorne gerichtete Entwicklung ist. Und die Stadtgesellschaft und die Nutzer sind ja ein ganz wesentlicher Stakeholder, aber eben auch nicht der einzige, weil es geht ja auch noch viel mehr darum, auch eine Verwaltung und eine Politik mit auf die Reise zu nehmen oder mit denen die Grundlage zu schaffen für so eine Quartiersentwicklung. Gerade wenn man ja dann schon über lange Horizonte auch spricht, sowohl für Bebauungsplanverfahren als auch für das, was dann irgendwann hinten angeschlossen wird. Und das ist sicher ein ganz, ganz wichtiger Punkt für gute oder erfolgreiche Projekte und sicher auch eine gewisse Abwandlungs- oder Anpassungsfähigkeit in dem Prozess, weil dadurch, dass die so lang sind, kann man sich eigentlich ziemlich sicher sein, dass irgendwann in Zukunft nochmal ein neuer Einfluss kommt, den man noch versuchen kann oder sollte mit zu integrieren, bis hin zu, aber das kommt natürlich erst deutlich später, auch Investoreninteressen oder Bestandshalterinteressen. Ne? Und ich glaube, das ist sicher auch, wenn man über Trends spricht oder über das, was Projekte erfolgreich macht, auch etwas, was ich sehe, dass über den Fertigstellungszeitpunkt einer Immobilie hinausdenken, ne, dieses, okay, wann ist eine Immobilie fertig? Ist die fertig, wenn da 4 Wände stehen, wenn die 100% vermietet ist? Und was passiert eigentlich danach? Also so dieses Betreiben von Immobilien, egal ob es ein Neubau oder ein Bestand ist, das wird sicher in Zukunft auch viel, viel präsenter sein.
Du hast gerade von der Zusammenarbeit mit Städten gesprochen. Ihr seid ja viel in B- und C-Städten. Wo ist der Unterschied zu einer A-Stadt? Also geht's einfacher, schneller, leichter oder was ist so deine Lieblingskommune?
Also ich mag ja einfach Bonn aus der Historie sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Das liegt aber sicher auch daran, dass wir da schon viele Projekte realisieren konnten und immer Akteure hatten, die uns wohl gesonnen waren. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, dass man als Investor ein Kontext sich aufbaut, in dem die Leute daran glauben, was man vorne verspricht. Sicher auch einer der Gründe, warum Projektentwickler oder Investoren nicht immer so gut gelitten waren. Also es ist das, was einige wenige machen. Aber dass es ganz viele sehr gut machen, wird da schon mal ein bisschen verzerrt, bei den A-Städten, mit denen wir gearbeitet haben, bis jetzt nicht unbedingt sagen. Ich sehe das aber um mich herum durchaus, dass das einen Unterschied macht. Und ja, das ist schon so. Also das Thema Priorisierung, also spätestens zwischen A- und C-Städten merkt man das schon eindeutig. Aber Düsseldorf bin ich jetzt nicht aktiv, ist ein Kollege von mir, ist auch wahnsinnig im positiven Sinne umtriebig und aktiv und es gehört ja jetzt auch auf jeden Fall in die Riege der A-Städte.
Gibt es ein Beispiel aus dem aktuellen Projekt, wo du sagen würdest, da hat Beteiligung wirklich was verändert?
Also meistens, wenn es schon einen B-Plan gibt und wenn wir im Bestand sind, dann ich würde Beteiligung unterscheiden. Einmal in Bebauungsplanverfahren, wo das wirklich, sage ich mal, Werkstätten sind, größere Verfahren sind. Aber wir sind auch dazu übergegangen, wenn wir zum Beispiel bei der Augusta Bestände renovieren, da auch das Quartier mit einzubinden, aber das ist weniger dann ein, was wünscht ihr euch oder was stellt ihr euch vor, als ein die Türen öffnen und einladen und irgendwie das Quartier sehen lassen, was vor Ort passiert. Von einem Foodtruck hinstellen bis hin zu kleineren Events. Das sind sicher zwei ganz, ganz unterschiedliche Herangehensweisen, aber beides Möglichkeiten oder Ideen, ja, das Quartier mitzunehmen oder die Umgebung mitzunehmen und vor allem auch Vorbehalte zu reduzieren, weil das schon was ist. Klar, keiner will neben einer Baustelle wohnen und jeder möchte gerne wissen, was jetzt in den 7 Geschossen, die vor ihm gebaut werden, entsteht. Das heißt, es geht in ganz vielen Fällen, wenn wir über B-Plan-Verfahren sprechen, auch darum, partizipativ Ideen zu sammeln, aber eben auch ganz häufig darum, aufzuklären.
Ich habe in einem Interview gelesen von dir, du hast gesagt, Frankfurt kann sich schneller erholen als andere Standorte. Was meinst du damit?
Ich finde, Frankfurt hat schon so in der Grundanlage als Stadt ganz viele tolle Parameter. Also es hat eine kleine Fläche, eine florierende Wirtschaft, hat sehr gute Kommunen und kann sich mit seinem Umland total stark auch als Region vermarkten. Und ich glaube, da liegt total viel Chance drin. Hier gibt es auch so eine kritische Manövriermasse, also jetzt im Moment auch in vielerlei Hinsicht kritisch, ne? Aber dass Büronutzer umziehen können, also dass so eine gewisse Bewegung im Markt ist, die auch den Raum dafür frei macht, dass andere Standorte wieder entwickelt werden können innerhalb der Stadt. Und das ist, glaube ich, super gut, dass da viel, viel Chance und viel Potenzial drin liegt. Und genau, das war damals auch in die Richtung gedacht, dass wenn man im Prinzip so das Thema Wohnungsbau auch so im Umland mitstärkt, aber auch in Frankfurt selber, dass das natürlich auch nochmal ein starker Katalysator einfach für die Wirtschaft ist. Und Frankfurt ist ja eine riesige Pendlermetropole. Insofern hat das wahnsinnig viele Chancen, auch weiter Vorreiter zu sein. Und ich glaube, das ist jetzt so der Blick von außen. Das sieht Frankfurt manchmal gar nicht. Und hier gibt es ganz viele Ecken oder auch einige Ecken, die auch schwierig sind. Aber dass es auch sehr viele Ecken gibt, die gut funktionieren, das wird dann auch schon mal vergessen.
Wir wollen nochmal zu einem ganz anderen Thema kommen. Du engagierst dich ja auch im ULI. Was nimmst du aus dieser Arbeit sozusagen mit in deine alltägliche Arbeit?
Auf jeden Fall das Thema Inspiration. Das ist ein sehr vertrauensvoller und spannender Austausch mit Kollegen, die ganz unterschiedliche Sachen auch machen. Also klar, alle Immobilienwirtschaft, aber eben auch aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, sei es aus dem Asset Management, sei es aus, klar, auch andere Projektentwickler, aber auch Kollegen, die aus dem Personalbereich kommen. Also das Thema Leadership spielt da auch eine große Rolle und ich schätze das total, dass es da ein Netzwerk gibt, mit dem man sich eben auch andere Perspektiven, ich will gar nicht sagen erarbeiten, aber aufnehmen kann und ja auch neue Ideen gemeinsam was zu machen oder Dinge gemeinsam anzustoßen mitnehmen kann. Und der ULI ist aus meiner Perspektive auch einer der der Communities, die auch Lust haben aufs Machen. Also ich würde sagen, es ist wie eine Case Study, aber das ist im Prinzip ja so ähnlich, ehrlicherweise. Genau, was ich eben auch toll am ULI finde, ist, dass es praxisorientiert ist und dass auch im Dialog mit den Städten Potenziale aufgezeigt werden. Das haben wir hier in Frankfurt zum Beispiel gemacht mit einer, ja, mit einer Delegation von Experten, die aufgezeigt haben, wie man mit dem Untermain-Kai der Befahrung einer potenziellen Untertunnelung und Co. umgehen kann, um halt einfach auch den Städten, die dafür vielleicht gar nicht immer die Kapazitäten haben, mal aufzuzeigen, wo auch Potenziale in der eigenen Stadt liegen und auch mit aufzuzeigen, von welchen Städten man zum Beispiel schon lernen kann. Also auch so ein bisschen manchmal die Dinge nicht so schwierig zu sehen, weil eine andere Stadt sie schon gemacht hat. Ja. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig und das finde ich total toll am ULI.
Ja, das stimmt. Und die Städte nehmen den ULI ja als sehr guten Partner wahr, ne?
Ja.
Also ich glaube, da ist eine gewisse Offenheit auch dem ULI gegenüber und von dem her ist das sehr wichtig, was ihr da tut. Du hast gerade das Wort Leadership angesprochen. Lass uns nochmal, du bist ja eine Frau in Führung. Wie ist dann so dein Empfinden? Wie ist das so, als Frau in Führung zu sein? In der Immobilienwirtschaft.
Für mich natürlich total selbstverständlich,
ja.
weil ich da reingewachsen bin. Wenn ich mir natürlich die Zahlen angucke und immer noch sehe, dass ich häufig auch eine von sehr wenigen Frauen auf den Panels oder auch in der Führung bin, dann würde ich mir manchmal schon wünschen, dass das etwas selbstverständlicher ist oder auch selbstverständlicher wird, weil ich einfach auch daran glaube, dass unterschiedliche Perspektiven einen totalen Mehrwert mit sich bringen. Das würde ich mir für die Zukunft sehr wünschen, dass wir da mehr hinkommen.
Hast du den Eindruck, es geht nach oben? Oder ich habe manchmal den Eindruck, es hat gerade so eine kleine Delle.
Teile ich. Ich glaube, dass die jetzige Marktphase wieder männlicher wird oder etwas hierarchischer geführt wird. Das sehe ich auch, ja.
Was muss sich ändern in der Planungskultur? Wie muss sich unser Selbstverständnis ändern?
Ich finde, oder ich habe für mich irgendwann entschieden, dass ich die Dinge mit einer gewissen Selbstverständlichkeit mache. Oder die Dinge haben für mich eine gewisse Selbstverständlichkeit, wie ich sie mache. Und ich finde, da gibt es ganz viel, was gar nicht diskutiert werden muss. Am liebsten würde ich gar nicht darüber diskutieren, ob es genug Frauen auf Panels gibt oder nicht. Aber ich glaube, es gibt jetzt einfach eine Phase oder eine Zeit, in der ist das einfach so, aber manchmal ist ja irgendwie auch das leiseste Beispiel das lauteste. Deswegen finde ich das einfach auch wichtig, das zu machen und mache das auch, weil ich das gerne mache und weil ich mir auch wünsche, dass da noch ein paar nachkommen, die das eben auch als Beispiel nehmen.
Und diese Selbstverständlichkeit strahlt dann ja auch gleichzeitig ein gewisses Selbstbewusstsein wieder aus, mit was für einer Leichtigkeit man das eben umsetzen kann.
Ja, das hoffe ich.
Ja, wie schaffe ich da jetzt eine gute Überleitung? Nee, wir kommen tatsächlich schon langsam zum Ende unseres Podcasts. Das ist vielleicht die passende Überleitung. Wir haben aber noch zwei Fragen für dich. Du hast gerade schon angesprochen, dass Städte voneinander lernen, so in der Art hast du es formuliert. Wenn du dir jetzt eine Stadt von morgen wünschen dürftest, wie sähe die denn aus?
Also ich glaube vorneweg, man müsste gar nicht auf dem Reißbrett anfangen. Ich glaube, wir haben super viele Städte, die schon total gut sind. Und jetzt sind die mich näher kennen, dass ich eine Zeit lang in Kopenhagen gelebt habe und das total geliebt habe, weil das einfach auch eine Stadt ist mit kleiner Fläche, guter Infrastruktur, sehr menschenorientiert und trotzdem auch ein funktionierender Immobilienmarkt. Das finde ich total toll. Ich glaube, wenn ich mir was wünschen würde, dann würde ich mir wünschen, dass manche Sachen schneller gehen würden. Na, also, dass so Transformationen in den Städten schneller funktionieren, dass wenn man sieht es oder dass wenn wir wahrnehmen als Immobilienakteure oder auch als Verwaltung, dass Orte nicht funktionieren, irgendwie den Mut zu haben, sei es ein Reallabor oder einfach auch mal was anders zu machen und auch B-Pläne schneller zu ändern und zu sagen, also dann machen wir da halt jetzt Wohnen, da ein bisschen mutiger zu sein. Das würde ich mir wünschen, aber ich finde, dass Stadt ein Prozess ist und man irgendwie das, was man hat, nimmt, total wichtig. Deswegen würde ich gar nicht auf dem Reißbrett anfangen. Und ich finde Wasser in der Stadt einfach immer total toll. Das finde ich macht auch total was. Auch einer der Gründe, warum ich Frankfurt mag, also ganz persönlich.
Was gibt dir persönlich, wir werden jetzt wieder zum Abschluss persönlicher, Energie bei den ganzen Herausforderungen, die du jeden Tag so hast?
Also Familie und Freunde auf jeden Fall. Ganz toll ist auch einfach mit dem Hund raus in den Wald. Ja, genau. Das ist unser Bürohund. Und das sind ja auch einfach so Sachen, da muss man zwingend im Moment sein. Also das fordern die ja durchaus ein und das ist auch schön so und das genieße ich auf jeden Fall und da genieße ich dann auch schon mal den ein oder anderen Gedanken an irgendwie ans Büro, an Projekte und an so Sachen, die noch irgendwie kommen zu verwenden, aber auch eben einfach das zu genießen, draußen zu sein, bewegen, ja.
Das jetzt, ne?
Genau.
Man könnte
genau.
So immobilienwirtschaftliche Hundegassi-Meetings machen.
Auf jeden Fall. Also, sie ist auf jeden Fall nicht der einzige Bürohund.
Ja.
Ja, das stimmt.
So,
ja,
so Netzwerken ein Gassi, mal anders.
So ein Gassi-Walk. Ja, das wäre auf jeden Fall super witzig. Ja.
Okay, wir machen das.
Ja. Ja, dann sehen wir uns auch das nächste Mal. Hast du auch einen Hund?
Ja.
Einmal persönlich.
Ja. Ja. Und das teile ich total, dieses Fokus auf das Jetzt und nochmal innehalten und nochmal nachdenken und reflektieren. Ne? Dieses, was du am Anfang sagtest, mit Pausen machen, dass das extrem wichtig ist. Ne? Wenn man extrem viel Stress hat, muss man viele Pausen machen.
Ja, das stimmt. Mhm. Ja. Und ich gehe reiten, das genieße ich auch total. Also so dieses Draußensein, finde ich, ist ein totaler Luxus.
Ja.
Ich finde, das ist doch ein total schöner Abschluss. Nochmal dieser Appell, den Moment zu genießen, auch im Moment zu sein. Vielen Dank für die Einblicke, Friederike. Es hat uns sehr großen Spaß gemacht und wir freuen uns über diese Einblicke in Frankfurt und das Umland.
Bleibt mir auch nichts mehr zu sagen. Danke, danke, danke. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Spaß mit unserem Podcast.
Vielen Dank.
Tschüss. Tschüss.
Sphäraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jürgen.